Vor fast genau 100 Jahren hat in Russland eine Revolution stattgefunden. Eine Revolution, die die Weltgeschichte maßgeblich mitbestimmt hat und die vor allem auch für die Geschichte der Arbeiterbewegung von zentraler Bedeutung geworden ist. 100 Jahre Oktoberrevolution, das nehmen wir hier bei Radio Korax zum Anlass, um uns in ausführlichen Gesprächen und Interviews mit der Geschichte dieser Revolution auseinanderzusetzen. In der heutigen Sendung werden wir die Sendereihe zur Oktoberrevolution abschließen und das heißt, dass wir vor allem auch nach den langfristigeren Folgen der Oktoberrevolution fragen wollen, sodass wir schließlich auch in der Gegenwart dann ankommen. 1917 und die Folgen, das ist der Titel eines Textes, den Helmut Dahmer kürzlich auf kritiknetz.de veröffentlicht hat. Helmut Dahmer hat zahlreiche Publikationen zur Psychoanalyse, zur kritischen Theorie, zum Marxismus und zur Geschichte des Kommunismus veröffentlicht. Er hat lange Zeit in Darmstadt Soziologie gelehrt und er lebt heute in Wien und ich freue mich, dass ich ihn jetzt am Telefon befragen kann. Herr Dahmer, bevor wir zu den Folgen der Oktoberrevolution kommen können, müssen wir uns mit dem Charakter dieser Revolution auseinandersetzen. Sie schreiben ganz am Anfang Ihres Textes, dass die Oktoberrevolution zunächst ein Aufstand gewesen ist, der von einer politisch aktiven Minderheit organisiert wurde. Später sagen Sie dann, obwohl Sie eben von einer Minderheit sprechen, dass Sie die Deutung zurückweisen, dass die Oktoberrevolution ein Staatsstreich, ein Putsch gewesen ist. Wie geht das zusammen?
Die russische Revolution von 17 war zunächst im Charakter nach der von 12 Jahre zuvor in Russland praktizierten 1905er Revolution, die damals ohne nennenswerte Beteiligung politischer Parteien über die Bühne gegangen ist als ein Massenaufstand gegen den Zaren in der Folge des für Russland verlorenen russisch-japanischen Krieges. Die bedeutendste Errungenschaft dieser ersten russischen Revolution von 1905 war die Konstitution von Selbstverwaltungsinstitutionen unter dem Namen der Sowjets, also das ist im Deutschen der Räte, die damals schon ihr Zentrum in Petersburg gehabt haben und zu denen etwa, wenn wir an die 17er Revolution denken, die Berufsrevolutionäre damals wie 1905 verstreut in aller Herren Länder erst spät hinzustießen. Der einzige der später bekannt gewordenen Revolutionäre von 17, der 1905 bereits eine Rolle gespielt hat als Inspirator des Petersburger Arbeiterdelegiertenrates, war der Leo Trotzki. Nun aber zurück zu 1917, zu Ihrer Frage. Es handelte sich um einen bewaffneten Aufstand, der eine zweite Welle der Massenrebellion darstellte, nach der ersten vom März oder nach der russischen Kalendarium von damals, nach der März- oder Februarrevolution, die ja bereits zur Abdankung des Zaren und zur Errichtung einer sogenannten provisorischen Regierung geführt hatte. Es gab aber seit dem Frühjahr 1917 eine Art Doppelherrschaft. Das heißt, die provisorische Regierung war in allen entscheidenden Dingen, vor allem in den militärischen Fragen, Russland befand sich ja noch im Krieg vor der Oktoberrevolution und vor dem Frühjahr 1918, abhängig war vom Arbeiterrat, der sich dann zu einem Soldaten- und Bauernrat auswuchs. Die Hauptmacher der bolschewistischen Revolution im Oktober waren im Ausland. Lenin in Zürich, Trotzki in New York, Stalin in Sibirien. Und es brauchte Monate, bis sie nach Petersburg kommen konnten unter verschiedenen Bedingungen. Und man kann sagen, dass schon in den ersten Monaten der 17er Revolution eigentlich die provisorische Regierung keine der aktuellen Tagesaufgaben zu lösen imstande war. Die lassen sich in der Dreierlosung Friedenlandbrot zusammenfassen und sowohl den provisorischen Regierungen, die also unter Beteiligung von Sozialrevolutionären, das war die größte Bauernpartei, den Menschewisten und einem Teil der bolschewistischen Partei, damals noch ohne Lenin, sich außerstande zeigte, eine dieser Losungen oder Forderungen in die Tat umzusetzen. Das heißt, die provisorischen Regierungen waren bellizistisch. für die Weiterführung des verlorenen Krieges mit allen möglichen sinnlosen Opfern. Man denke nur an die im Sommer versuchte und gescheiterte Kerensky-Offensive gegen die Deutschen, die deutsche Armee. Und sie verschoben die drängenden Sozialaufgaben wie Verteilung des Landes, Beschaffung von Brot, Klärung der Staatsform auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, das heißt auf das Zusammentreten der Konstituante, die aber 1917 nicht zustande kam, sondern erst im Frühjahr 1918 und dann keinen nennenswerten politischen Faktor mehr dargestellt hat. In diese Situation kommen die Emigranten zurück, also die Menschewisten und die bolschewistischen Führer. Und es ist einzig die Lenin-Partei, also die er erst umstimmen muss im April 1917, die sich darüber im Klaren ist, dass die Grundforderungen des Tages nur realisiert werden können durch eine Änderung der Eigentumsverhältnisse der Vorkapitalistischen auf dem Lande. Das betraf 100 Millionen Bauern. Und der Industriellen in den wenigen industriellen Zentren wie Petersburg, Moskau und so weiter. Das betraf 5 Millionen Arbeiter in diesen Betrieben und im Transportwesen. Das Wichtigste war damals in Russland natürlich das Eisenbahnwesen. Die Orientierung auf bewaffneten Aufstand unterschied sich also durch zwei Dinge von üblichen Putschen oder Staatsstreichen, mit denen sie bis heute oft auch von vielen Historikern verwechselt wird. Einmal dadurch, dass die bolschewistische Machteroberung von vornherein darauf gezielt hat, diese Tagesforderung auf dem Wege einer sozialen Revolution zu erfüllen, weil das anders nicht zu haben war. Und dadurch, dass die Bolschewiki weder sozusagen eine kluge Verschwörerbande waren, sondern eine sehr lebendige, durch Fraktionskämpfe ausgezeichnete Minderheitenorganisation, in Zahlen gesprochen, im März 1917 24.000 Mitglieder, im Herbst 1917 240.000 Mitglieder. Und dass diese Minderheitsorganisation mit diesem enormen Anwachsen, weil es ihr gelingt, die Mehrheit in den Arbeiterräten des Landes, vor allem in den städtischen Zentren natürlich, zu erobern, dass diese Minorität sozusagen surft auf der Woge einer Massenrebellion in Stadt und Land, die immer weiter anschwillt. Also es gibt eine riesige Serie von Streiks, es gibt eine kaum zu überschauende Anzahl von spontanen Bewegungen auf dem flachen Land, wo die Bauern die Gutshöfe anstecken, das Land im Wege der sogenannten schwarzen Umteilung unter sich verteilen. Wenn man also sagt, die Bolschewiki greifen im Herbst 1917 nach der Macht in einer Art Vakuum, das die provisorische Regierung und die ersten Putschversuche Kornilow im Herbst, also vor der Oktoberrevolution, Kornilow steht mit seinen Truppen vor Petersburg, muss durch Rote Garden dann zurückgeschlagen werden, dass also das Surfen auf der Welle der Revolution die Bolschewiki eigentlich an die Macht trägt. Sie zeichnen sich dann nur dadurch aus, dass sie beherzt zugreifen und entschlossen sind, die ihnen zufallende Staatsmacht via bewaffneten Aufstand dazu zu nutzen, sofort den Versuch zu machen, Dekrete über Landverteilung und so weiter zu verkünden. Das heißt, eine Sozialrevolution in Gang zu bringen. So das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit in der Revolution.
Genau. Sie haben jetzt betont, dass sozusagen die ursprünglichen Kräfte der Oktoberrevolution in Selbstverwaltungsbestrebungen, in der Rätebewegung, in einer Massenrebellion lag und dass die Bolschewiki quasi dann innerhalb der Räte erfolgreich gewesen sind, sich darauf gestützt haben. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Text, dass die bolschewistische Partei dann in der Zeit des Bürgerkriegs und auch in den Folgejahren ihre eigentliche Basis eigentlich verliert. Und ich glaube, vielleicht kann man da auch Ursprünge dessen sehen, dass die Revolution der Bolschewiki dann eben zu einer Parteienherrschaft geworden ist.
Ja.
Aber vielleicht können wir das nochmal in die Betrachtung nehmen. Wer ist denn die Basis der bolschewistischen Partei gewesen und warum flieht diese Basis dann der Partei?
die Basis der bolschewistischen Partei, ich sagte schon, sie wächst also im Herbst auf 240.000 Mitglieder an. Sie haben im Herbst die Mehrheit in den Räten, auch gegenüber den konkurrierenden sozialistisch-halbsozialistischen Parteien, Menschewisten und Sozialrevolutionäre errungen. Sie können sich stützen auf, wie das der zweite Sowjetkongress am 6.7.11.1917 zeigt, auf von 20 Millionen aktiven Bürgern, also Arbeitern, Bauern, Soldaten, gewählte Delegierte des zweiten Sowjetkongresses, aus dem die Menschewisten und Sozialrevolutionäre, also die rechten Sozialrevolutionäre, ausgezogen sind und das Feld den Bolschewiki überlassen haben. Nun kommt die entscheidende Bedingung dieser ganzen russischen Revolution, soweit sie im bolschewistischen Verständnis liegt, zum Tragen. Deren sozusagen Hauptvoraussetzung, also die Bedingung der Möglichkeit einer sozialistischen Revolution, antikapitalistischen Revolution in einem Agrarstaat wie Russland mit wenigen industriellen Zentren, wie soll das zustande kommen? Menschewisten und vor allem die Menschewisten, auch die Sozialrevolutionäre, hielten unter diesen Umständen einen Übergang aus dem kaum entwickelten Kapitalismus in den Sozialismus für ausgeschlossen. Die Orientierung der menschewistischen Partei, der alten Sozialdemokratie Russlands war, unsere Rolle ist gestützt auf die Arbeiterminderheit im Lande, eine bürgerliche Republik zu bilden, dann kann sich der Kapitalismus in Russland entfalten. Im Rahmen einer solchen Republik werden die Arbeiterorganisationen nach westeuropäischem Vorbild eine Reformpolitik einleiten, die Arbeiterklasse wird allmählich erstarken und dann in, ich weiß nicht wie viele Generationen, schlägt die Stunde für den Sozialismus möglicherweise nicht nur in Westeuropa, sondern eben auch im rückständigen Russland. Die Bolschewiki, das heißt zuerst Trotzki schon seit 1906, Lenin schließt sich dieser Konzeption an im Frühjahr 1917 bei seiner Rückkehr nach Russland mit den berühmten Aprilthesen. Wir nehmen Kurs auf Sozialismus und zwar tun wir das im Hinblick darauf, dass das kapitalistische Weltsystem reif ist, kurz wie der Erste Weltkrieg gezeigt hat, vor dem Zusammenbruch steht. Das heißt, um den Lenin zu zitieren, der viele Male in den Jahren 17, 18 sagt, also Genossen, jetzt ist es eine Frage von Wochen und Monaten, dann zeigt uns Karl Liebknecht in Deutschland, wie man in einem Land, das wirklich dafür vorbereitet ist, eine echte sozialistische Revolution macht und die Deutschen werden uns dann in Gestalt einer deutschen Räterepublik zu Hilfe kommen. Das ist niemals eingetreten und damit entfiel eigentlich die zentrale Rechtfertigung eines Revolutionsversuchs in Russland. Nun, die leninschen Vorstellungen, wie sie ausgebreitet sind in Staat und Revolution, was ja Wochen und Monate vor dem Oktoberaufstand noch in der Verborgenheit im finnischen Exil konzipiert worden ist, sind ein ausgesprochen anarchistisches Manifest. Das heißt, er propagiert dort, wir werden, wenn wir an die Macht kommen, zwar ein Staat zur Niederhaltung der Unterdrücker und möglicherweise der Abwehr internationaler antisozialistischer Interventionen haben, aber es handelt sich von vornherein um einen absterbenden Staat. Das heißt, wir werden die traditionellen Staatssysteme nicht mehr brauchen, sondern durch ein Rätesystem, ein System unmittelbarer Demokratie, der Selbstverwaltung der Massen einrichten können in Russland. Was in Wirklichkeit passierte, war schon Wochen, eigentlich schon während des Aufstandes im Oktober, werden die ersten konterrevolutionären Truppen formiert und es schließt sich an ein vierjähriger Bürgerkrieg mit 14 imperialistischen Armeen, die in Russland intervenieren und die wie durch ein Wunder tatsächlich zurückgeschlagen werden, sodass diese bolschewistische Regierung sich gegen allen Erwartungen behaupten kann, auch unter der Bedingung des Ausbleibens einer deutschen und europäischen Revolution. Im Verlauf dieses Bürgerkrieges schmilzt die Arbeiterschaft zusammen. Ich sprach von 5 Millionen. Das heißt, gerade die Industriearbeiterschaft, die bolschewistisch orientiert ist, geht in den Bürgerkrieg hinein und in die Notstandsverwaltung des sogenannten Kriegskommunismus und wird darin aufgerieben. Es kommt zu einer grandiosen Desurbanisierung, Desindustrialisierung. Und gegen Ende des Bürgerkriegs sagt einer der innerbolschewistischen Oppositionellen, Vertreter der Arbeiteropposition, die wir heute meist mit dem Namen von Kollontai verbinden, er hieß Schljapnikow, ruft Lenin auf einem Kongress zu: Ich gratuliere Ihnen, Lenin, dass Sie jetzt die Avantgarde bilden einer nicht mehr vorhandenen Klasse. Und das ist das Problem. Im Lauf des Bürgerkrieges gehen die bolschewistischen Ideologen und Führer und das Selbstverständnis dieser ganzen Partei, die dann sehr bald über 240.000 hinaus anwächst, von dem Selbstverständnis über, dass sie getragen werden von einer durch die minoritäre Arbeiterklasse dominierten Massenbewegung, zu der Vorstellung, die man in der politischen Sprache mit Substitutionismus bezeichnet, das heißt zu einer Stellvertreterpolitik. Das heißt, sie verstehen sich in steigendem Maße in dieser Entwicklung des Bürgerkrieges und der andauernden Isolation nicht nur als Stellvertreter einer schwindenden Arbeiterklasse, sondern als das allein handlungsfähige revolutionäre Subjekt. Und sie kommen aus dem Bürgerkrieg heraus als eine durchmilitarisierte Partei, die zunächst einmal auf Gewaltanwendung schwört. Gewaltanwendung gegenüber den politischen Konkurrenten, die sich gegen sie stellen, Menschen wie die Sozialrevolutionäre. Gewaltanwendung gegenüber dem Teil der Bauern, die Getreidelieferungen verweigert und denen man mit dem klassischen zaristischen Mittel der Getreiderequisition begegnet, Gewaltanwendung im Inneren der revolutionären Organisation gegen minoritäre Fraktionen und Gewaltanwendung, das ist das vielleicht das bedeutendste Beispiel, gegen den bolschewistischen Aufstand im März 1921 in der Petersburg vorgelagerten Festung Kronstadt. Die Losung der Kronstädter war Sowjets ohne Bolschewisten. Und die Bolschewisten folgten zunächst der militärischen Notwendigkeit. Sie dürfen nicht warten, bis das Eis taut im finnischen Meerbusen. Und sie werden also mit Waffengewalt Kronstadt erobern. Und die Truppen gingen über das Eis. Die Kronstädter Schlacht wird als die blutigste des ganzen Bürgerkriegs bezeichnet, in dem insgesamt übrigens zwischen 8 und 10 Millionen Menschen umgekommen sind. Und ein wirkliches Kriegsverbrechen, das zulasten der Bolschewisten geht und für die bedauerlicherweise auch Trotzki, der ja sonst ein Anwalt der Räte und der Parteidemokratie und so weiter gewesen ist, 1905 wie 1917, wie dann wieder 1923 und bis zum Ende seines Lebens, hat als Kriegskommissar die Verantwortung dafür übernommen. Er war nicht persönlich involviert, er hatte andere Aufgaben zu der Zeit, aber er wich dieser Verantwortung nicht aus. Das Kriegsverbrechen, das ich eben genannt habe, bestand darin, dass die siegreichen bolschewistischen Truppen in den Wochen nach der Niederschlagung des Aufstandes mehrere hundert Gefangene erschossen haben. Darin sehen wir heute, aber wir haben gut reden, eine der Weichenstellungen dieser Revolution zum Substitutionismus, also zur Stellvertreterpolitik, aus der diese Revolution sich dann niemals mehr befreien hat. Man muss sagen, dass die beiden ausschlaggebenden Führer, Lenin und Trotzki der damaligen Zeit, zunächst einmal notgedrungen dem sogenannten Kriegskommunismus, das heißt dem roten Terror und der Selbstverteidigung, das Wort geredet haben, auch als sie sozusagen mit einer innerparteilichen Opposition konfrontiert waren, die ihnen klar sagte, wohin steuert ihr, seid jetzt eine Avantgarde ohne Rückendeckung durch eine handlungsfähige soziale Klasse. Und sie haben das in Wort und Schrift und in Aktion verteidigt. Dann allerdings muss man zu ihrer Ehre sagen, 1922 auf 23, also in der letzten Lebensphase Lenins, waren er und der Trotzki die ersten, die auf die Gefahr eines Rückläufigwerdens, sozusagen einer Schubumkehr der Revolution mit dem französischen Ausdruck aus der französischen Revolution, mit dem Thermidor, und davor haben sie gewarnt und sahen natürlich nur das einzige Mittel. Wie können wir unter diesen Umständen alles tun, innerparteilich und in den Räten, die Potenziale der Selbstverwaltung wieder anzufeuern? Ja, das ist eigentlich diese Geschichte vom Substitutionismus, und sie haben damit, das wird man so sagen können, die Entwicklung, die nachrevolutionäre Entwicklung noch bis 1927 etwa, also bis zum Ablauf der ersten Dekade, als eine, die verschiedene Möglichkeiten offen ließ, trotz Schwinden des Proletariats, trotz Übergang zur Stellvertreterpolitik. Aber danach war das Schicksal der Revolution entschieden, und natürlich hat Stalin die Formen, die im Kriegskommunismus und im Bürgerkrieg eingeübt worden sind, dann auf breiter Front eigentlich zu seinem Regierungsprogramm gemacht, indem er zunächst, wenn man sagen will, kann man das realistisch nennen, konstatiert hat, die internationale Revolution kommt uns nicht zur Hilfe. Er sieht die einzige Möglichkeit darin, einen Nationalkommunismus aufzubauen. Die Losung dafür hieß Sozialismus in einem Lande realisieren. Das bedeutete unter den Verhältnissen eines isolierten Russlands langfristig eine Mangelwirtschaft. Und diese Mangelwirtschaft und steigende Formen von Ungleichheit, wie immer, wenn man Mangelwirtschaft hat, ließen sich nur verteidigen durch Terrorformen, die seit den frühen 30er Jahren, seit dem Krieg gegen die Bauern, die Zwangskollektivierung und die beschleunigte Industrialisierung sich immer weiter gesteigert haben bis zur großen Tschistka, russisch für Säuberung, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat in Gestalt von wahllosen Erschießungen, die sich in der Dimension von Millionen bewegt haben, was Isaac Deutscher völlig zu Recht als einen politischen Genozid bezeichnet hat, der sich gegen jederlei potenzielle Opposition gerichtet hat, ob es sich um sogenannte potenziell illoyale Nationen handelte, Beispiel Georgien und viele andere, bis hin dann im Krieg zu der Vertreibung, Deportation der Krimtataren, ob es sich um Intellektuelle und Künstler gehandelt hat, sagen wir Mandelstamm oder Meyerhold als Stichworte, ob es sich um politische Gruppierungen gehandelt hat, die im Keimzustand liquidiert wurden. Also das ist ein einmaliges zweites stalinsches Experiment gewesen, nach der Zwangskollektivierung ohne industrielle Vorbereitung, ohne Traktoren, Düngemittel, Maschinerie und dergleichen. Das zweite ist diese entsetzliche Terrorwelle. Wir können sagen, beides hat auch das sozialistische Projekt nachhaltig diskreditiert. Obwohl die Begeisterungswelle, die die Oktoberrevolution zunächst ausgelöst hatte, gerade auch international, lange, lange angehalten hat. Und dass wir sagen können, ein Großteil der 70-jährigen Existenz der Sowjetunion stand unter dem Zeichen des sogenannten Sowjetmythos. Dies ist eigentlich schon ein Arbeiter- und Bauernparadies. Und diese Fassade hat erfolgreich den Blick der internationalen Öffentlichkeit über Jahrzehnte hin von dem, was es zu verbergen galt, den Archipel Gulag, verdeckt. Ich denke mir, dass, um das noch ein bisschen auszuweiten, nicht, die stalinsche Industrialisierung war bei aller bürokratischen Verschwendung, bei aller Fehlplanung, bei dem entsetzlichen Preis von geschätzt 15 bis 35 Millionen Opfern ohne Kriegsopfer so weit erfolgreich, dass sie in der Lage war, mit einer gewissen Hilfe seitens der Vereinigten Staaten nach deren Kriegseintritt die hitlerschen Armeen zurückzuschlagen und sich und, dürfen wir vielleicht sagen, uns von dem Gespenst des Faschismus zu befreien. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass diese beiden zeitweilig ja verbündeten Menschenfresserregime, das Stalinsche und das Hitlersche, einen Frontalangriff auf das gemacht haben und erfolgreich gewesen sind, wie ich denke, fatal erfolgreich gewesen sind. Dieser Angriff richtete sich, wenn ich es richtig verstehe, gegen das, was die alte Arbeiterbewegung, also die Arbeiterbewegung vor 1900, sagen wir jetzt 14 oder auch die vor 1945 noch mit Einschränkungen, immer stillschweigend vorausgesetzt hat, dass nämlich die ausgebeuteten Lohnarbeitermassen national und international in der Lage sind, sich selbst zu befreien, wozu es nur eines Anstoßes von Parteien bedarf, die eigentlich aussprechen, was ist, die also das, was diese Massen augenblicklich tun und anstreben, auf den Begriff bringen und dann mit ihnen in einen Dialog treten, der sie vielleicht für eine Zeit an die Macht bringt, solange man überhaupt noch solche Parteien und Staaten braucht. Also der Angriff auf die Spontanität, glaube ich, wird bis heute total unterschätzt. Wir alle leben in einer Welt, in der, also die jetzt lebenden Menschen, in der es spontane Massenbewegungen, speziell in den Metropolenländern, den höchst entwickelten kapitalistischen Staaten, gar nicht mehr gibt. Wir haben so etwas nie erlebt. Wir kennen Revolten in der Peripherie. Wir kennen selbstverständlich Streiks. Es gab auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Resistance. Es gab 68. Aber dies alles sind möglicherweise Ansätze zu einer antikapitalistischen Revolution. Aber für diese sehe ich im Augenblick möglicherweise die bleibende Notwendigkeit, aber nicht die Ansätze einer realen Möglichkeit. Und so kann man heute mit Lenin, der etwa 6 Wochen bevor die 17er Revolution ausbrach, seinen Schweizer Freunden und Genossen gesagt hat, seine Generation werde wohl eine soziale Revolution in Russland nicht mehr erleben. Also vor Überraschungen ist man da glücklicherweise nicht gefeit. Und die Perspektive der Bolschewisten ist insofern, denke ich, noch immer, trotz dieses Niedergangs der schrecklichen Degeneration der russischen Revolution, ja eine relevante, weil auch fürs 21. Jahrhundert können wir nur eine Serie, wenn wir realistisch sind, von Katastrophen voraussehen, weil offensichtlich die bestehende Weltgesellschaft einstweilen jedenfalls außerstande ist, die drei Kernfragen zu lösen. Also die Frage der überfälligen Umverteilung des Reichtums der Weltgesellschaft zugunsten der verelendeten Bevölkerungen in den Hunger- und Kriegsländern. Das ökologische Desaster, um das so mit dieser Formel zu abzudecken, und verbunden mit diesen beiden ungelösten Problemen das Problem der permanenten Kriege, von denen jederzeit einer der letzten sein kann, die es überhaupt geben kann, weil die Non-Proliferation versagt hat durch die egoistischen Interessen der Atommächte, die miteinander konkurrieren. Also die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung heute noch größer ist, als sie seit 1945 jemals gewesen ist. Nur wir sehen auf der Gegenseite also keine Organisation oder nur minoritäre, jetzt wirklich winzige Grüppchen, die von der traditionellen und neuen Linken bis heute überlebt haben, die sich trauen, solche Überlegungen diagnostischer Art und prognostischer Art überhaupt anzustellen. Aber die Möglichkeiten einer Revolution, die auf eine Steigerung der Selbstverwaltungsmöglichkeiten großer Massen der Erdbevölkerung abzielt, sehe ich gegenwärtig sehr gering. Aber wie gesagt, vor Überraschungen sind wir nicht sicher.
Sie haben uns jetzt gewissermaßen schon in die Gegenwart geführt, in dem, was Sie ausgeführt haben. Ich würde trotzdem nochmal den historischen Faden aufnehmen. Sie haben mit der Arbeiterbewegung jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort gegeben. Sie haben gesagt, dass die Bolschewiki oder der Stalinismus letztlich gegen die alten Forderungen der Arbeiterbewegung gerichtet war oder ein Angriff darauf gewesen ist. Ich würde da gerne nachvollziehen, wie dieses Verhältnis zur Arbeiterbewegung auch im Rest der Welt eigentlich sich entwickelt hat. Weil in der Erklärung dessen, warum aus der Oktoberrevolution letztlich eine brutale Diktatur geworden ist, gibt es ja oft zwei Deutungen, die Sie auch mit erwähnt und angesprochen haben. Das ist die Isolation der Oktoberrevolution, also sowohl in dem Sinne, dass Russland umzingelt ist von feindlichen Mächten und sich mit den kapitalistischen Staaten in eine kriegerische und ökonomische Konkurrenz gestellt sieht, und auf der anderen Seite das Ausbleiben der Revolution in Europa und im Rest der Welt. Jetzt ist es sozusagen nicht nur eine Isolation in diesem Sinne gewesen, sondern auch in dem Sinne, dass es im Laufe der Zeit eigentlich zu einer Entfremdung zu großen Teilen der Arbeiterbewegung in vielen Teilen der Welt gekommen ist. Wie kam denn diese Entwicklung zustande?
Ja, um das kurz zu fassen und jetzt nicht noch die Geschichte der internationalen Revolution, Konterrevolution zu skizzieren, lässt sich Folgendes sagen. Das Konzept des Aufbaus, des möglichen Aufbaus des Sozialismus in einem einzelnen Lande von der geografisch riesigen Dimension Sowjetrusslands, der Sowjetunion, und mit einem potenziellen Reichtum an Bodenschätzen und so weiter, das ist bekannt. Und ich sagte zunächst mal, die Konsequenz war langfristig, vor allem durch die Zwangskollektivierung verursacht, eine Senkung der Produktivität, sodass aus der alten Losung, wir, der erste Arbeiterstaat, Arbeiter- und Bauernstaat, müssen alles daran setzen, die kapitalistischen Staaten einzuholen und zu überholen, niemals etwas wurde. Der Trotzki hat übrigens das schon 1925 auf eine sehr schöne Formel gebracht. Er sagt, ja, also wir starten als Güterzug und versuchen, den kapitalistischen Personenzug einzuholen. Aber wenn wir da hinkommen, erweist sich, dass aus dem Personenzug inzwischen ein Schnellzug geworden ist. In Zahlen ausgedrückt lässt sich sagen, ich habe im Moment nur eine Schlüsselzahl im Kopf, von 1967 betrug die durchschnittliche Arbeitsproduktivität in der damaligen Sowjetunion, also das ist schon die Nach-Stalin-Ära natürlich, 40% der Durchschnittsproduktivität der amerikanischen. So. Dieses Konzept, Aufbau des sogenannten Sozialismus in einem Lande, sagen wir Potjomkinsches Dorf, das ist Sozialismus. Khrushchev sagte, die heutige Generation wird im Kommunismus leben, und hinter dieser Fassade, der dann in der Khrushchev-Ära, muss man auch erwähnen, durch bürokratische Reform von oben, Teilreform, reduzierten riesigen Zwangsarbeiterlagersystemat, also des riesigen Zwangsarbeitersystems des sogenannten von Solzhenitsyn sogenannten Archipels Gulag. Nun, es gab eine weitere Implikation dieser Isolationspolitik, also aus der Not eine Tugend zu machen. Die Not war die Isolation ohne Hilfe, also das, die ideale Fantasie der Bolschewisten ist natürlich gewesen, was sich lange noch in den 30er Jahren auch, also bis vor der Machtergreifung durch die Nazis, als ein deutsches Projekt darstellte, wie wäre das denn, wenn man russische Rohstoffe und deutsche Technologie kombiniert unter der Form einer demokratisch-sozialistischen internationalen Republik, deren Kernzonen Russland und Deutschland sind. Das war die Idee. Nun, wenn dies nicht läuft und man schließlich also gezwungen ist, stattdessen eine Allianz zweier Räuberstaaten zu bilden, um den Zweiten Weltkrieg hinauszuschieben, also die Situation des Hitler-Stalin-Pakts 1939 bis 1941, wie sieht dann die Außenpolitik aus? Und das hat sich bereits in den 20er Jahren gezeigt. Man kann sagen, die russische Regierung jetzt, also die nachrevolutionäre Regierung, hat eigentlich zwei Ausbruchsversuche gestartet und nicht geschafft. Zum einen, in China gab es 1927 in den dortigen Städten, vor allem in Shanghai, eine ja, unabhängige Arbeiterbewegung, die durch die Außenpolitik Stalin-Bucharins damals eigentlich beschränkt und einer Niederlage ausgeliefert wurde. Chiang Kai-shek hat im April 27 ein großes Gemetzel unter der damaligen kommunistisch orientierten Arbeiterschaft Shanghais veranstaltet. Und das brachte die chinesische Revolution auf den bekannten Weg mit langem Marsch und später einer siegreichen Bauernrevolution unter bolschewistischen oder pseudo-bolschewistischen Losungen. Etwas Ähnliches hat sich 1926, ein Jahr früher, abgespielt mit der Kominternpolitik, also der Politik der Kommunistischen Internationale gegenüber dem englischen Bergarbeiterstreik. Und wir haben dann das Beispiel von 1933 in Deutschland und 1936 in Spanien. In beiden Fällen hat die Stalin-Führung in Deutschland das, was allenfalls einen Schutz gegenüber der Nazi-Bewegung dargestellt hätte, nämlich eine Arbeitereinheitsfront, verhindert. In Spanien durch die Unterstützung der dortigen Revolutionsregierung mit dem Kurs erst den Krieg gewinnen, dann die soziale Revolution führen, mit der Niederschlagung des vermeintlichen Anarchisten PUM-Aufstand 1937 in Mai in Barcelona. Also, wir können daran, der Hitler-Stalin-Pakt ist dann die Krönung dieser Politik gewesen, folgende Formulierung bringen. Man kann sagen, das Konzept des Sozialismus in einem Lande implizierte eine internationale Politik der Absicherung des Status quo um jeden Preis. Also die Stalin-Führung war nicht interessiert an der Unterstützung autonomer Arbeiter, Bauern und so weiter Aufstände weltweit, und sie war auch nicht an der Verhinderung eines Sieges Hitler 1933 interessiert, sondern hat die Kommunistische Partei in einer ganzen Serie, die Deutsche Kommunistische Partei, von also fraktionellen Ausschlüssen so weit gelähmt, dass diese der ultralinken Politik mit der Losung, der Hauptfeind steht nicht im eigenen Land, sondern unser Hauptfeind, das war die alte Losung während des Weltkrieges, unser Hauptfeind ist die Sozialdemokratie unter dem Namen der Sozialfaschisten. Das heißt, die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, die seit 1914 bestand, vertieft so lange, bis es zur kampflosen Niederlage in Deutschland kam. Diese Form der internationalen Außenpolitik war also der Isolation geschuldet und verfestigte diese von einem Jahrzehnt auf das andere.
Nun endet Ihr Text auf Kritiknetz damit, dass die Sowjetunion den Kapitalismus wieder eingeführt hat. Das klingt für mich etwas anders als so eine übliche Erzählung, die sagt, der Kapitalismus hat sich als besser und als humaner erwiesen und er ist einfach effizienter und hat sich deshalb durchgesetzt. Sie sagen nun, der Kapitalismus ist von den Bürokraten der Sowjetunion selbst wieder eingeführt worden. Wie würden Sie diesen Prozess denn skizzenartig jetzt zusammenfassend beschreiben?
Seit den 60er Jahren gab es in der Sowjetwirtschaft schrumpfende Zuwachsraten und Stagnationsgefahr, gesteigert durch das Wettrüsten. Nicht? Die Sowjetunion, die nachstalinische Führung glaubte, sie kann sich und ihr System nur retten durch nukleare Bewaffnung. Und das Wettrüsten hat sozusagen wie ein Klotz am Bein dieser sowjetischen Wirtschaft gewirkt. Und alle Reformen, die versucht wurden, Stichwort Lieberman, Trapeznikow, schon in den 60er Jahren, waren zum Scheitern verurteilt. Und man kann sagen, dass dann die sowjetische oder die russische Nomenklatura als letzte Reform eine Rückkehr zum Kapitalismus auf die Tagesordnung gesetzt hat, die charakteristischerweise auf keinen nennenswerten Widerstand im Lande gestoßen ist. Also man könnte ja denken, in dem Augenblick, in dem die herrschende Oligarchie abdankt, würden die Arbeiter und Bauern dieses Riesenlandes längst starke Klassen, die auf dem Rücken der Industrialisierung neu konstituiert, nach der Macht greifen. Oder sagen wir ganz vorsichtig, das Staatseigentum mit Beschlag belegen durch selbstverwaltete Betriebe, selbstverwaltete Kolchosen und so weiter und so weiter. Nichts dergleichen ist passiert, sondern die Oligarchie hat sich als eine kapitalistische Klasse der Möglichkeit nach oder als eine prokapitalistische Kaste entlarvt und das Staatseigentum unter sich aufgeteilt. Nicht die heutigen Formen, die wir aus Putin-Russland kennen, sind ja die, dass die Oligarchen und die Staatsmacht und die Kirche wie in uralten russischen Tagen eine unheilige Allianz gebildet haben, die in der unseligen Tradition dieses Landes sich gegen die aufmüpfigen Minderheiten richtet. Wir haben die Serie von Erschießungen oder Ermordungen politischer Journalisten. Wir haben die nie aufgeklärt werden. Wir haben eine Immigrationsbewegung, die anhält. Wir hatten den Fall von dissidierenden Geheimdienstagenten, die in London ihre Zuflucht suchten, wie Litvinenko, und dort mit Uran oder einem Abfallprodukt von Uran vergiftet wurden. In diesem Zusammenhang sind Geheimdienstler des FSB, also ist die Nachfolgeorganisation von Cheka, GPU, NKWD, KGB, wie immer die wechselnden Namen gewesen sind. Man würde einen Merkader schicken, um diese Dissidenten das Fürchten zu lehren. Und das war eine sehr, sehr aufschlussreiche Bemerkung, weil Ramon Merkader war einer der Leute, die zu Stalins internationalen Killerkommando gehört haben. Und er hat den Anschlag auf Trotzki 1940 ausgeübt. Also diese Regierung entblödet sich nicht. Im Jahr 2015 war das wohl öffentlich zu erkunden. Wir wissen, wie man mit Dissidenten umgeht. Ein zweiter Merkader ist bereits unterwegs. Man kann an der Stelle auch sagen, dass die heutige Russische Föderation das Welthauptquartier der Amnesie, also des kollektiv verordneten Vergessens ist. Das haben wir gerade in diesem Jahr gesehen, also 1905, 1917. Die Revolutionen sind für die heutige Putin-Führung allenfalls eine Angelegenheit der Verlegenheit. Und der Rückschritt jetzt nicht der Ökonomie, sondern der Rückschritt des Bewusstseins zeigt sich vielleicht am deutlichsten darin, dass auf dem Roten Platz eine kleine Restgruppe der Kommunistischen Partei unter Führung von Zyuganow demonstriert hat und nebeneinander große Stalin- und Lenin-Bilder gezeigt haben, als sei das alles eins. Und diese Gruppe ist völlig einflusslos, wird vom Kreml geduldet, nur damit sozusagen die allerältesten Ex-Parteimitglieder noch eine kleine Heimat haben. Also das hat überhaupt keine politische Relevanz. Ich hatte gerade Gelegenheit, mit ein paar heutigen Dissidenten aus Russland auf einer Berner Konferenz zu sprechen. Zum Beispiel mit Boris Kagarlitsky, der sehr kluge Analysen schon in den letzten 25 Jahren veröffentlicht hat, der gescheiterten oder entgleisten Revolution und der möglichen Aussichten. Er sagte mir, und ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie zutreffend diese Diagnose ist, er glaubt, dass das Putin-System ausgehöhlt ist und irgendwann kollabieren wird, aber er sieht auch nicht, was nach Putin geschehen könnte. Das heißt, er sieht keine Organisation und keine Konzepte, wie man sozusagen nach Putin dieses Land zu einer Demokratie, sagen wir auch nur in dem Sinne der frühen 90er Jahre, zurückführen könnte, geschweige denn auf einen Weg von Arbeiter- und Bauernselbstverwaltung.
Ich will in meiner abschließenden Frage jetzt von der Gegenwart nochmal zurück zu 1917 gehen.
Ja.
In Ihrem Text beziehen Sie sich in der Deutung der langfristigen Folgen von 1917 auf Trotzki, der die Oktoberrevolution einmal als Tragödie bezeichnet hat. Und als einen Aspekt dieser Tragödie könnte man benennen, die Revolutionäre von 1917 waren zu früh. Das ist eine der Schlussfolgerungen Ihres Textes, aber ich finde diese Deutung zumindest kompliziert, weil wenn man sagt, etwas kam zu früh, dann impliziert das ja vielleicht so ein bisschen die Annahme, dass die richtige Zeit irgendwann da sein würde. Das heißt, man könnte sagen, die Bolschewiki hätten abwarten müssen. Aber ich frage mich, ob das überhaupt geht. Denn vielleicht kommt nie der richtige Zeitpunkt. Vielleicht sind die Bedingungen der Revolution immer widrig. Ja, warum also sind die Bolschewiki zu früh gewesen?
Ich würde Ihnen da völlig zustimmen. Jemand, an den man vielleicht in diesem Zusammenhang nicht sofort denkt, Max Horkheimer, einer meiner akademischen Lehrer, hat gesagt, für die Revolutionäre kam die Revolution nie zu früh. Es galt für sie situativ immer die Frage, jetzt oder erst in 100 Jahren. Und sie haben es versucht. Wenn man die luxemburgischen Schriften zur russischen Revolution noch einmal aufschlägt, sieht man das ja. Die Luxemburg war sehr, sehr skeptisch. Sie sprach von einer russischen Tragödie schon im September 1918. Sie sagte, die Bolschewisten sind für uns Vorbild, weil sie mit Ulrich von Hutten sagen können, ich hab's gewagt. Das heißt, das ist ein Beispiel für die zweite und die neue Internationale, soweit Luxemburg. Dann aber russische Tragödie. Leider machen sie sich daran, die Formen von Selbstverwaltung und Demokratie einzuschränken und vielleicht morgen abzuschaffen. Und das wird ihnen selbst den Garaus machen. Nun, der Garaus kam ja später, weil der Stalin-Terror sich zentral, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, gegen die Reste der alten Revolutionsgeneration gerichtet haben. Das zeigen die Moskauer Schauprozesse gegen Bukharin, Rakowski, Sinowjew, Kamenjew und alle anderen, die er hat da schießen lassen. Also die Liquidierung der Opposition zielte zentral auch auf die Liquidierung der Reste der alten bolschewistischen Organisation. Aber jetzt nochmal zu dem zu früh. Ich habe mich da bezogen auf ein Statement von Trotzki, aus dem Jahr 1925. Er war also schon nicht mehr Oberkommandierenden der Roten Armee, sondern abgeschoben in die Staatsplanbehörde, die ersten Versuche machte, ein Konzept für die Planwirtschaft und die Industrialisierung auszuarbeiten. Er verfügte also über die neuesten Zahlen, wir würden es heute nennen, den Terminus gab es damals noch nicht, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für Russland. Und verglich die durchschnittlichen Arbeitsproduktivitäten der höchstentwickelten kapitalistischen Länder der Zeit mit denen der Sowjetunion. Kam zu einem negativen Resultat. Wir können also diesen Rückstand aus eigener Kraft niemals aufholen. Das war übrigens sein zentraler Einwand gegen die stalinische Politik des möglichen Aufbaus des Sozialismus in einem Lande. Und er sagte dann, es gibt mögliche Entwicklungsvarianten. Eine dieser Entwicklungsvarianten, aber das ist die allerunwahrscheinlichste, bestünde darin, dass der Kapitalismus sich nicht erschöpft, dass der Kapitalismus seine Mission, wie das im marxistischen Jargon hieß, erfüllt hat, sondern wieder erwarten, dass vor ihm liegen Jahrzehnte des Wachstums und der Produktivkraftsteigerung. Sollte diese Variante sich realisieren, dann würde das heißen, so Trotzki 1925, wir haben uns in unserer historischen Gesamteinschätzung geirrt. Und später hat er dann Überlegungen angestellt, was man tun könnte, wenn dieser Irrtum besteht. Nämlich 24 Jahre später war er konfrontiert mit einer damals unter Intellektuellen und Soziologen recht verbreiteten Vorstellung im Schatten des Stalin-Hitler-Paktes. Was wäre denn, wenn auf den Kapitalismus nicht der Sozialismus folgt, sondern eine Gesellschaftsformation, die niemand vorhergesehen hat, die der Italiener Bruno Rizzi damals als bürokratischen Kollektivismus bezeichnet hat. Das heißt also, das, was bei den Frankfurtern, um nochmal auf Horkheimer zurückzukommen, die eine ähnliche Perspektive hatten, vor allem Horkheimers Freund Pollock, dass also die ganze Welt sich geleitet von den damaligen Zentren dieser Entwicklung, das heißt den Regimen Stalins, Hitlers, Mussolinis und des New Deal Amerika, sich in eine gigantische bürokratisch-totalitäre Entwicklung einklingt, die keine Krisen mehr kennt und in der es für Selbstverwaltungsorganisationen, die internationale Arbeiterschaft, die rebellischen Bauern in den Kolonialländern eigentlich keine Chance gibt. Trotzki hat es in einer für ihn sehr typischen Weise beantwortet. Ich denke mir, Lenin hätte dieselbe Antwort gegeben, Luxemburg sowieso. Dann müssten wir von vorn anfangen mit einem Minimalprogramm, das bestünde darin, die Ausgebeuteten aller Länder so zu organisieren, dass sie gegenüber den Staatsbürokratien der verwalteten Welt eine Chance haben.